Der Füchsle-Talk mit Sven. Alles zum SC Freiburg auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen hier beim Füchsle-Talk, eurem akustischen Videobeweis zum SC Freiburg auf meinsportradio.de. Ich bin Sven und habe das Team gebeten, mir heute etwas Raum zu geben, um mal kurz zu ranten. Ich würde es gern an den Anfang schieben. Es gab unglaublich viel zu lesen. Wir nehmen auf, Montagabend nach dem Spiel am Wochenende, es war zu lesen von Tretertruppe und Verwaltern und keine Ahnung was. Ich weiß gerade nicht, wohin mit meiner Wut, aber es ist ganz gut, wenn man einen Podcast hat. Machen wir es mal kurz. Freiburg hat einen Foul mehr begangen als der BVB. Castro meinte danach, eine gelbe Karte hätte früher kommen müssen. Es gab genau eine Aktion, für die man vielleicht vorher hätte gelb zeigen können. Das dritte war Verwalterfußball. Es gab einen Bericht auf Schwarz-Gelb, der mal grandios übersehen hat, dass die beste Chance des Spiels der SC nach 7 Minuten hatte, nämlich Kleindienst. Die haben sie komplett ignoriert. Und was irgendwie auch unter den Tisch fällt, ist die Szene mit Söyüncü. Ich würde mir manchmal einfach etwas weniger, wie soll ich sagen, Image-folgenden Bildern wünschen, von wegen so sympathisch und toll, sondern einfach mal einen Fußball angucken. Wenn man sich den Fußball vom SC anschaut, dann weiß man schon lange, dass der auch physisch geprägt ist, dass er auch mit Zweikämpfen geprägt ist. Denn ohne die wirst du als Verein mit kleinstem Etat in der Liga nicht überstehen können. Und wenn man da nochmal auf die Liste der Buffard-Bundesliga.de schaut, dann sieht man, dass der SC inklusive des Fouls von Rave 11 Fouls begangen hat und Dortmund 10 am Samstag. So, das musste raus. Eingedampft. Jetzt kann es losgehen. Ich begrüße ganz herzlich das fast übliche Team. Hallo Hans-Peter, schönen guten Abend nach Freiburg.
Hi, servus, grüß dich.
Hallo Philipp, schönen Gruß an Bodensee.
Hallo, schöne Grüße zurück.
Und der Michael ist dabei, heute nicht in Leipzig, sondern in irgendeinem schlechten Internet im Hochtechnologieland Bayern.
Ja, in Unterfranken. Grüß Gott. Hallo.
Allmächtner. Jungs, sorry, das musste sein. Das heißt ja Füchsle-Talk mit Sven und ab und zu muss man sich den Raum dann mal nehmen. Aber lasst uns doch das Thema Videobeweis vielleicht heute, soweit es geht, umfahren. Und lasst uns zu den großartigen Dingen kommen. Also großartig im Sinne von, was die Zukunftsgestaltung des Vereins angeht. Wir haben Freitag von der Woche wurde zum ersten Mal der Öffentlichkeit nun der Plan für das neue Stadion in Freiburg präsentiert. Kurzfassung, von draußen sieht es aus, wie ein Stadion halt aussieht. Von innen hat man versucht, ziemlich viel zu übernehmen, was man vom alten Stadion an der Dreisam kennt. Hans-Peter, wie sind denn deine ersten Eindrücke?
Wunderbar. Ich habe mich richtig gefreut, als der Entwurf veröffentlicht wurde. Und ich denke, da haben wir alle genau das bekommen, was man sich so vorgestellt hat. Es wurde sich mit allem auseinandergesetzt, es wurden alle Vorschläge irgendwie versucht, nicht kunterbunt reinzuwerfen, aber für alle halt eine Lösung zu finden, die im Dreisamstadion nicht geklappt haben, also alle Dinge. Und das ist irgendwie gespiegelt, moderner, schöner. Ich freue mich und ich glaube, es geht vielen so.
Also Philipp, wie ist es denn bei dir? Auch die pure Vorfreude oder schon so ein bisschen, oh Mann, das hätte man anders lösen können oder mal gucken, wie es dann wird oder wie ist es denn?
Nee, ich habe eher das Stadion gesehen und dachte, ja, passt schon. Und dann wurde mir aber bewusst, dass das bedeutet, Auszug aus dem Dreisamstadion. Es kam, also man konnte es irgendwie noch nicht so richtig realisieren und jetzt ist der Entwurf da und jetzt dann grobes Datum und dann fängt, also mein Gedanke war eher, boah, schade, eigentlich wäre ich gerne im Dreisamstadion geblieben.
Aber mit Bundesliga ist halt schwierig, ne?
Ja, das ist mir bewusst, aber ich finde es halt eher schade, dass es nötig ist, den Schritt, um in der Bundesliga zu bleiben, ein neues Stadion zu bauen und damit ein bisschen was vom Verein, was ihn ja, ein Stück weit auch geprägt hat, teilweise aufgeben zu müssen. So ein bisschen eher so Kritik Richtung allgemeines Fußballgeschäft. Aber es lässt sich leider nicht ändern.
Da können wir ja vielleicht später nochmal drauf kommen oder vielleicht mal im gesonderten Rahmen, weil die Frage ist ja durchaus berechtigt, wie sich der SC Freiburg mit seinen Rahmenbedingungen in diesem Geschäft auf Dauer behaupten kann, behaupten will, ob das überhaupt ausreicht, was da passiert. Ich glaube, das wäre mal eine schöne eigene Sendung. Da hätte ich auch schon Gäste für im Kopf. Michael, wie geht's dir denn mit dem Stadion?
Mit dem Stadion? Ja, mir geht's allgemein gut. Ja, nee, alles gut. Ich habe das gesehen. Ich fand das sehr schöne Bilder in der Präsentation. Ich habe mir auch den Livestream dann angeschaut. Das hat schon alles Hand und Fuß. Also ganz ehrlich, habe ich mit was Schlimmerem gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Weil wenn man gehört hat vorher, naja, es ist alles aus einer Hand und Kostendeckelung und ein Anbieter muss für alles sorgen, dann habe ich schon gedacht, okay, dann wird es vielleicht so ein Paderborn-Mainz-Schüssel-Ding. Aber das wurde ja auch gesagt bei der PK, so ein bisschen auf lustig, aber es ist ja tatsächlich Fakt, es sieht von außen aus wie ein Stadion und wenn man reingeht, noch mehr. Also es sieht nicht aus wie ein Baumarkt, es sieht nicht aus wie ein UFO oder irgendwas. Es wurde sich wirklich Gedanken gemacht und es wurde von innen nach außen gebaut, also mit dem klaren Ziel eben, wir wollen
ein Wiedererkennungs... Man merkt, du hast Fritz Keller am Samstag bei Sky zugehört.
Oder ja, hat das
auch, als, auch gesagt?
Ja, aber nur ganz am Ende hat er es ja nur kurz gesagt. Vorher habe ich mich zu sehr aufgeregt, da habe ich ja so ein bisschen. Aber interessanterweise war da ja mal Ton kurz bei Sky, deswegen habe ich ihn tatsächlich verstanden, was er gesagt hat. Aber ich finde super, dass wir ein Stadion kriegen, wo Wert drauf gelegt wurde, dass die Akustik stimmt und wo Wert drauf gelegt wurde, dass man von überall was sehen kann. Also es wurde ja gesagt, auch wenn man jetzt zum Kiosk geht und sich was zu trinken holt, man kann immer das Spielfeld sehen.
Liebe Gästefans.
Ja, auch liebe Gästefans, freut euch schon mal. Ihr könnt jetzt auch im Stadion was vom Spiel sehen. Und auch die Heimfans, da gibt es ja auch Plätze mit diesen Säulen, die wir haben an der Haupttribüne und an der Gegengrade. Es gibt auch keine Säulen mehr vor der Tribüne. Man kann einfach von überall das Spielfeld sehen. Also ich finde es 100% positiv, Dreisamstadion hin oder her, weil es ist einfach was jetzt aus einem Guss mal richtig gebaut wird. Und nicht hier so ein Würfel, da so ein Würfel und dann noch was dran und immer so ein kleiner Kompromiss. Jetzt wurde einfach mal richtig Nägel mit Köpfen gemacht und was richtig Schönes geplant. Und dann warten wir mal ab, wie viel dann davon übrig ist von den Bildern, wenn es dann wirklich dasteht.
Für alle, die sich noch nicht mit befasst haben, soll ja ein paar Leute geben, die einfach nur den Entwurf vielleicht gesehen haben. Also geplant sind etwa, ich glaube, 34.500 Plätze ist die Zahl, korrigiert mich. Fertigstellung, Winterpause 1920 oder zur Saison 2020. Wichtig ist für SC-Fans, die das gewohnt sind, dass es sozusagen auf beiden Seiten des Platzes Stehplätze gibt für Heimfans. Das wird es auch weiterhin geben. Die sind nicht weggefallen. Das Stadion hat einen Stehplatzanteil von 36%, der damit der zweithöchste ist bei den Neubauten in der Liga. Mainz hatte 40, sind damit höher, aber das heißt, ein Drittel des Stadions wird zukünftig auch Stehplätze haben. Gästefans stehen im Unterrang und sitzen im Oberrang, wie üblich in diesen schicken Kurven. Ich glaube, das sind so die Rahmenbedingungen. Was auch deutlich verbessert wurde, sind die Plätze für Rollstuhlfahrer, die sozusagen deutlich mehr sehen. Die Kapazität kann deutlich erhöht werden. Auch da hat sich viel getan. Und es wird Sitzplätze innerhalb der Stehwand geben. Also es soll wohl die Firma das Ganze bauen, die gelbe Wand in Dortmund gebaut hat. Grüße an die Freunde nach Dortmund an der Stelle nochmal, wer noch dabei ist nach dem Vorwort. Es wird sozusagen Sitzplätze geben, die in der Kurve direkt angrenzen. Hans-Peter, ist das nicht irgendwie absurd oder ist das eher cool, weil man dann sozusagen die Sitzplätze auch ein Stück weit besser mitnehmen kann?
Man kann die Sitzplätze besser mitnehmen. Ist ja, klappt ja in Dortmund auch super. Und ich glaube, die guten Freunde aus Dortmund von Schwarz-Gelb kommen dann auch in Zukunft mal wieder gerne nach Freiburg zum Fußball schauen. Freut mich eigentlich, dass es so gemischt wird und auch so aufgenommen wird, dass man alles eng beieinander hat. Sitzplatz, Stehplatz und auch das Stadion so eng ist, dass wahrscheinlich die Akustik, wie es der Michael vorhin schon gesagt hat, Bombe wird. Da freue ich mich drauf.
Philipp, wie ist es denn jetzt bei all der Wehmut? Notwendiger Schritt, notwendiges Übel. Was machst du denn jetzt sozusagen mit dem Wissen, dass in spätestens 3 Jahren, wenn wir jetzt sozusagen in 3 Jahren reden würden, am 11.09.2020, dann der SC schon im neuen Stadion spielen würde?
Ja, also es ist die Frage, wie sich der Fußball im Allgemeinen hin entwickelt. Ich merke immer mehr, wie da Sachen passieren, die mich nur noch aufregen, die mich ratlos hinterlassen, jetzt gar nicht in Freiburg, sondern im Allgemeinen. Und das sehe ich halt total kritisch und ich bin mal gespannt, wie das in Freiburg weitergeht. Ich meine, wir haben ja Mitbestimmungsrecht, ich bin ja Mitglied, ich kann da ja meine Stimme erheben, wenn was passiert, was mir nicht gefällt. Solange unser Verein auch Verein bleibt, werde ich da auch dabei sein. Aber sobald es irgendwann Richtung Ausgliedern geht, dann wird so der Zeitpunkt sein, wo ich sage, okay, das war's dann für mich. Wenn das nicht der Fall ist, dann werde ich natürlich auch im neuen Stadion dabei sein.
Also du würdest schon auch sozusagen den Wechsel mitvollziehen und sagen, Verein ist größer als das Stadion dann doch.
Ja, ja, klar, klar. Natürlich. Ich werde mir dann irgendwo vielleicht dann auch einen Sitzplatz suchen, weil ich ja auch in einem Alter bin, wo man dann vielleicht nicht mehr ganz so lang gerne rumsteht.
Was soll ich dann sagen
vielleicht,
hier, ey?
Vielleicht ja irgendein Platz, der dann oben da an der Stehplatzwand da angrenzt, dann passt es, hat man es gut gemischt. Aber ich werde natürlich mit dem Verein mitgehen, solange ich mich mit dem Verein identifizieren kann, was im Moment noch der Fall ist.
Aber ich finde es eine grelle Scheiße, dass da, ich glaube, 10.000 Plätze auf der zukünftigen Nordwand sein werden, 10.000 Stehplätze, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist schon irre, was dafür sozusagen eine Wand für, also wir reden ja immer von Freiburger Verhältnissen, was da hochgezogen wird. Ich meine, wenn ich Dortmund ins Verhältnis setze, denen ihre Südtribüne, da passen mehr Zuschauer drauf als ins gesamte Schwarzwaldstadion. Ich finde es immer noch sehr, sehr grell, die Vorstellung, dass der SC auch dieses Stadion vollkriegen wird, dauerhaft, Michael. Glaubst du denn daran, dass der SC dauerhaft 35.000 Zuschauer binden kann oder 34.500?
Also ich glaube nicht, dass es immer ausverkauft sein wird. Das ist aber auch nicht der Plan gewesen, ja. Die Stehplätze, da glaube ich schon dran, dass die weggehen werden. Also erstmal am Anfang wird es neu sein und wird Leute ziehen. Und es ist ja jetzt nicht so, also ich kenne niemanden, der mal in Freiburg war, außer im Dortmund-Block, der jetzt sagen würde, oh, das war furchtbar, da gehe ich nicht mehr hin.
also cool, du wirst sagen, ja schon auch, sorry, ganz kurz, aber ich kenne Dortmunder, mehrere schon, die sagen, gerade Freiburg ist toll, weil dort eh keiner was sieht und alle sich darauf konzentrieren, Stimmung zu machen.
Ja, das war jetzt auch nur auf letzten Samstag gemünzt.
Ja, aber da wäre natürlich jetzt meine Gegenfrage, ist der Sinn eines Spiels nicht irgendwie Fußball, wenn ich ins Stadion gehe, nicht Fußball zu gucken?
Ja, damit das muss jeder für sich selber definieren, ja. Für mich auch. Aber ich wollte es nur kurz einwerfen, weil ich es relativ interessant finde, dass es anscheinend cool. Menschen gibt, die sagen, ihnen ist die Stimmung und das Singen und Hüpfen und Tun und Machen wichtiger als das Spiel überhaupt zu sehen.
Ja, dafür ist das Schwarzwaldstadion halt optimal, der Gästeblock, weil man sieht sowieso nichts und dann kann man auch rumhüpfen. Und
das ist richtig, ja.
Nee, also nochmal zurück, ich glaube nicht, dass es immer ausverkauft sein wird. Das kann ich mir in meinen wildesten Fantasien nicht vorstellen, aber es geht eben um die paar Spiele in der Saison, wo es dann ausverkauft sein könnte, also um diese Lücke zu schließen, die wir halt immer haben, dadurch, dass wir das kleinste Stadion haben. Also bei Bayern wird es voll sein, bei Schalke wird es voll sein, bei Stuttgart wird es voll sein, bei Dortmund wird es voll sein.
Moment, und es liegt aber dann spielt dann auch nicht beim SC.
Ja, irgendwann mal im also Pokal oder so.
Oder so.
Ach nee, Pokal geht ja, dann haben die ja Heimrecht, ne?
Ja.
Naja, aber es gibt ja bestimmte Gegner, die da könnten wir ja 10.000 Karten verkaufen, aber so viele gibt's halt nicht. Und das ist eben der Plan gewesen, also einer der Hauptgründe. Und der andere Grund ist, dass wir doppelt so viele Logenvermarktungsmöglichkeiten haben werden in dem neuen Stadion und auch tatsächlich viel mehr Bandenwerbeplätze. Also wenn man das auf den Bildern jetzt schon gesehen hat, da geht einfach viel mehr. Also es geht eher um die Vermarktung als um was zu bauen, habe ich jetzt das Gefühl, aber nicht negativ gemeint. Als zu sagen, ja, wir müssen was bauen, was immer voll ist. Also da ist schon noch Luft nach oben, glaube ich. Da wird man jetzt nicht mehr so die Probleme haben, Karten zu bekommen. Vielleicht am Anfang, klar. Aber naja, wenn sie dann mal so um Platz 13 spielen und irgendwie, ja, man weiß es nicht, der VfL Wolfsburg kommt, dann werden mit Sicherheit nicht 35.000 Leute da sein.
Aber
der Gästeblock ist ja eh nicht voll.
Ja. Aber lieber SC, wenn von euch irgendjemand zuhört bei den Planungen fürs neue Stadion, denkt bitte daran, dass unsere heißgeliebte Nadja Eckerle nicht mehr in den Käfig muss. Bitte. Tut uns den Gefallen. Es wäre großartig, wenn Ich glaube, die Arbeitsbedingungen für Medienschaffende werden auch viel, viel besser werden, natürlich.
Die werden besser. Ich habe danach geschaut. Also mich betrifft es ja nicht in Freiburg, aber ich arbeite ja ab und zu auch mal in dem Bereich und schaue mir das dann an. Und ich habe gesehen, dass der TV-Compound, also quasi das Fernsehgehege, kann man sagen, wo die Fernsehmenschen spielen, das wird 1500 Quadratmeter groß sein. Das heißt, da ist auch relativ viel Platz, um da mal ein, zwei Fahrzeuge hinzustellen und was zu übertragen. Also wenn wir uns erinnern an das Auftaktspiel zur Rückrunde letzte Saison, als die Bayern da waren, da war es schon echt mit Hängen und Würgen, hat alles irgendwie so hingepasst, aber das war schon echt auf Kante gestrickt. Das sind Probleme, die wir nicht mehr haben werden in Zukunft. Und ich glaube auch, dass die Kamerapositionen höher sein werden. Also das ist jetzt eine Interpretation aus den Vorschaugrafiken, die man gesehen hat. Spricht
der Fachmann?
Ja, also es wird schöner werden tatsächlich. Also ich aus der Sicht freue ich mich da tatsächlich auch drauf. Und ich glaube, dass dann auch alle Medienschaffenden einen Stuhl haben und Internet und keinen gilchigen Camping-Klappstuhl mehr haben oder so einen Plastik-Terrassenstuhl. Also ich glaube, dass das schon auch mit bedacht wurde. Die Verhältnisse sind ja ähnlich gut wie im Gästeblock. Deswegen wird da mit Sicherheit auch nach oben
was geschraubt. Aber man sieht noch was. Das kann ich bestätigen.
Man sieht noch was, genau.
Man sieht auf den Presseplätzen was. Das ist vollkommen okay. Und man ist schnell unten in der Mixzone. Das geht alles schon. Also da gibt es durchaus schlimmere Stadien. Aber Hans-Peter, doch eine Frage schwingt bei mir schon ein bisschen mit. Man baut ein neues Stadion in ein Gebiet, wo jetzt nicht so viel ist momentan. Mich erinnert es schon ein bisschen an Mainz, und wenn mir sozusagen ein Neubau einfällt, bei dem ich echt die Krise kriege, weil man mehr kaputt gemacht hat als gut gemacht hat, zumindest was die Stimmung anging und was so die Atmosphäre beim Spiel anging, dann fällt mir immer irgendwie das Mainzer Stadion ein. Ist die Befürchtung groß, dass es in Freiburg auch so werden kann? Also sprich, du stellst irgendwie so ein Ding da aufs flache Land, die Leute müssen irgendwie hinlaufen oder halt kommen komisch im ÖPNV hin und es entwickelt sich keinerlei Atmosphäre, weil drumherum einfach nichts ist?
Nee, ganz im Gegenteil bei dem Standort, bei dem Stadion. Also Mainz, ich war selber schon da, Mainz ist wirklich, das ist nicht mehr in Mainz, das ist auf dem Acker irgendwo schon fast da, wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen. In Freiburg ist es ja eigentlich ja mehr oder weniger von allen Stadtteilen und auch vom Umland, von der A5 her, vom Anfahrtweg her ein zentrierter Punkt, der aus allen Richtungen gut erreichbar ist und nicht wie jetzt in diesem Nadelöhr. Das heißt, zum Stadion hin kommt man schneller, das Verkehrssystem wird ja jetzt auch schon viel gebaut und wurde gebaut, mit der Straßenbahn etc. ist dorthin ja viel durchdachter und auch darauf ausgelegt, dass da der An- und Abreiseverkehr schnell geht und dass vor allem auch die Stadt Freiburg hat ja super Radwege. Hauptverkehrsmittel zum Stadion wird, denke ich mal, für viele Freiburger weiterhin oder immer
das Fahrrad. Ja, es gibt wie viel? 3.500 Stellplätze für Fahrräder oder so.
Ja. Das wird noch mehr eine Rolle spielen als jetzt mit den Fahrrädern, denke ich mal. Und das ist super geil. Ich freue mich da drauf. Vor allem, weil auch die Taktung von den S-Bahnen zum Stadion, zur Haltestelle, da ist eine Haltestelle von der S-Bahn. Vom Umland her kommt man so, also vom Kaiserstuhl bin ich betroffen, kommt man viel schneller zum Stadion. Was aber auch heißt, dass man wirklich auch von den ÖPNV Anbindungsmöglichkeiten her viel mehr An- und Abreisemöglichkeiten hat. Und auch mit dem Auto sowieso. Das Verkehrssystem habe ich mir noch nicht ganz genau angeguckt, aber da hat man sich auch ganz, ganz viel Gedanken mitgemacht und das ist auch auf sehr schnelles Wegfahren aus. Wie es dann am Ende wird, ja, werden wir sehen. München, da ist der Michael, glaube ich, Experte, sollte jetzt nicht als Vorbild gedient haben. Aber ja, eigentlich ist es cool, weil das ist ein Standort, wo wirklich alle von überall her besser hinkommen.
Cool. Das ist nicht ganz richtig. Vom Bodensee kommt, ist es blöd.
Ja, das ist jetzt für dich super. Das glaube ich. Da bist du jetzt im Vorteil. Aber ich denke halt insgesamt, also verteilt es besser. Und du kommst auch besser wieder Richtung Bodensee zurück dann nachher.
Und du kommst halt auch vom Bahnhof aus gut hin. Du kannst das auch laufen, wenn du magst. Also es ist halt ein längerer Fußweg, aber es lässt sich ganz gut laufen. Ja. An der Stelle, wir werden das neue Stadion mit Sicherheit hier noch öfters zu Gast haben in der Sendung, auch in virtueller Form, bevor es dann gebaut wird und wenn dann mal Beschluss zum Bau kommt. Es ist ja noch davon auszugehen, dass da noch einige Widersprüche erfolgen. Es gibt wohl schon gegen Speeder-Verfahren, also gegen sozusagen die Entscheidung, an wen das Ganze jetzt vergeben wurde, Einsprüche. Wir bleiben auf alle Fälle dran, werden euch regelmäßig informieren. Aber nach der Pause reden wir dann doch mal über so ein paar Dinge, die sich um rollenden Ball drehen beim SC. Bis gleich hier beim Füchseltalk auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
So, jetzt geht's wie vor der Pause versprochen um den rollenden Ball. Und der rollende Ball sagt Freiburg in der zweiten Pokalrunde. Dort geht's jetzt in einem Heimspiel gegen Dynamo Dresden. Zyniker meinten, das wäre doch eigentlich das passende Spiel um das fürs allerletzte Spiel im Dreisamstadion. Da muss man sich danach nicht wieder um den Aufbau kümmern. Und in der Bundesliga gab's nach drei Spielen. Ich habe schon einen Auswärtsspieler zugenommen. Nach drei Spielen 2 Punkte. Philipp, wie zufrieden bist du denn bisher mit der Punktausbeute? In Anbetracht von Umständen, Gegner und allem, was da so lief?
Ja, das passt schon. Also gegen Frankfurt hätte man auch verlieren können. Also von Frankfurt das Spiel her. Ich fand die Frankfurt einen Tick besser. In Leipzig hat man eine gute erste Halbzeit gespielt, war wirklich begeistert. Hat ein wunderschönes Tor geschossen, wunderschöne Kombination. Und jetzt gegen Dortmund hat man das gemacht, was nach der roten Karte nötig war. Einfach hinten rein irgendwie einen Punkt mitnehmen und fertig. Und dieser Punkt ist so ein Extrapunkt, der habe ich vorher nicht mit gerechnet. Und sage, 2 Punkte, die schon passen. Dazu hat man das unsägliche Spiel in Leipzig weg, was immer gut ist. Und das ist schon okay so.
Der erste Punkt, den Christian Streich gegen Borussia Dortmund geholt hat, Michael.
Ja, das ist eine ganz schwarze Serie. Aber
da spielte damals noch ein gewisser Jonathan Jäger in der Startelf, als der SC das letzte Mal was gegen Dortmund geholt hat.
Also ich hab überlegt, wann ich mich erinnern kann, dass sie mal gegen Dortmund gewonnen hätten. Und da ist mir das Spiel ist mir gar nicht eingefallen. Ich war bei einem Pokalspiel mit Matthias Sammer als Trainer, das ist noch länger her. Aber das war zumindest noch ein Heimspiel. Das war wahrscheinlich das letzte Heimspiel, was sie gewonnen haben. Also ich fand das Spiel selber, wenn man jetzt mal alles ausklammert, sehe ich es genauso wie der Philipp. Also der Punkt, der kann am Ende wirklich Gold wert sein. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass der SC mal nach einem Platzverweis so konzentriert gespielt hat bis zum Spielende und das funktioniert hat. Also ich glaube, das war wirklich eine Premiere, dass wir dann nicht total auseinandergenommen wurden. Und ich glaube, dass das auch, wenn man so ein bisschen auf Twitter geschaut hat, vielleicht auch den Frust erklären kann, den da viele Dortmunder hatten. Das war teilweise ein bisschen unterirdisch, was man da lesen musste. Ich war nach dem Spiel total auf 180 und bin dann direkt auf die Autobahn gefahren. Also nicht deswegen, sondern ich musste. Und das war total komisch. Dann. Nein, das schafft mein kleiner Kaktus.
Du bist ein sehr zurückhaltender Fahrer.
Ich fahre sehr defensiv, genau. Ja. Ich habe ja auch diese Luftpolster an der Seite. Nee, also das war, wissen wir alle warum, es war jetzt kein Spiel zum Genießen. Aber wenn man diese Statistiken dann sieht mit 18% Ballbesitz und keine Ahnung, du hast gesagt, der rollende Ball, er wurde ja eher weggeschlagen. Aber das wurde gefeiert, weil es funktioniert hat und weil nur das ging. Und das war zum Beispiel auch wieder so ein Moment, wo ich gesagt habe, ja, das ist genau der Punkt, warum das Stadion so cool ist, auch wie es jetzt ist, weil die Leute mitgehen. Also du hast zwar immer diesen 90-Minuten-Gesang auf der Nordtribüne, egal was ist, aber du hast in manchen Situationen hast du auch das Stadion, dass es ganz mitgeht. Und ich finde, da bin ich vielleicht auch alleine, aber ich weiß nicht, wie ihr da denkt. Ich finde das Schwarzwaldstadion schon auch am geilsten, wenn alle pfeifen und wenn alle ausflippen und alle aber in die gleiche Richtung quasi gehen. Und da gab es einige Gründe für. Da gab es auch ja eigentlich nicht so viel Diskussionsraum, finde ich. Dass über was diskutiert wurde, war eigentlich nicht das, das hätte diskutiert werden müssen im Nachhinein, finde ich.
Ja, an mich hat das Spiel erinnert, ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnern kann, es gab, als Streich übernahm beim SC, glaube ich, war es dritte Heimspiel. Da müsste das dritte Heimspiel gewesen sein, gegen Bayern München, Samstagabend 18:30. Da der SC gespielt mit einer Viererkette, Jonathan Schmid, Immanuel Höhn, Oliver Baumann, Faludian und frage mich jetzt nicht, wer links war. Auf alle Fälle, es war eine. Ach, Olli Sorg war noch dabei. Sorg war noch dabei, genau. Und das Spiel ging 0-0 aus und da war eine Stimmung in diesem Stadion, wo ich gedacht habe, das habe ich nie erlebt in der Form. Also, dass ein Punktgewinn so euphorisch, so enthusiastisch gefeiert wurde und wo du einfach gedacht hast, da fliegt Stadion weg. Und Samstag fand ich relativ vergleichbar. Philipp, ich gebe es mal an dich dann gerade weiter.
Ja, war es auch. Er hat mich sehr daran erinnert. Ich war bei beiden Spielen im Stadion. Da war nach diesem 0-0 war gefühlter Sieg. Leute fielen sich in die Arme wie nach wichtigen Heimsiegen. Also es war wirklich so, und gerade die letzten 15, 20 Minuten war es wirklich eine tolle Stimmung. Zumindest da, wo ich stand. Und sind alle mitgegangen und die letzten 5 Minuten stand das komplette Stadion. Und gerade dann bei dieser letzten Videobeweisaktion, alle haben gebannt die Luft angehalten und haben gejubelt, als hätte man ein Tor geschossen, als es dann nur eine Ecke gab und als diese dann auch noch rausgeschlagen wurde. Dann war wirklich toll, hat Spaß gemacht. Finde ja so Spiele auch manchmal ganz geil. Es war wirklich toll.
Hans-Peter, jetzt nochmal Blick auf die anderen beiden Spiele. Niederlage in Leipzig muss man, will ich sagen, einkalkulieren, aber irgendwie doch schon. Man ist zwar mit einem 1-0 in die Halbzeit, aber es hat dann nicht für mehr gereicht. Und gegen Frankfurt einen Punkt zufriedenstellen, so insgesamt momentan? Also so, dass man damit leben kann, oder schon ein Stück weit auch ärgerlich, weil es dann doch gefährlich ist?
Also ich glaube, man hat mit bei Frankfurt, da hatten wir es ja auch in der letzten Sendung drüber, ein Unentschieden oder ein Sieg. Sieg wäre ganz schön gewesen, aber die anderen beiden Spiele, muss ich ehrlich sagen, Dortmund habe ich jetzt nicht mit einem Punkt gerechnet. Deswegen haben wir jetzt einen Punkt weniger, als hätte möglich sein können, wenn man gegen Frankfurt gewonnen hätte und Leipzig und Dortmund die Niederlagen gebracht hätten, die man erwartet hätte. Von daher eigentlich so ganz im Rahmen ganz cool, finde ich, 2 Punkte jetzt zu haben. Vor allem, weil halt, denke ich, das Dortmund-Spiel uns die ganze Saison, nicht die Mannschaft die ganze Saison begleiten wird, weil das gezeigt hat, wie der Zusammenhalt ist, wo ja noch nicht ganz klar war für uns. Wir haben ja alle auch nicht ganz so damit gerechnet, dass es so gut schon läuft. Und wenn man 60 Minuten in Unterzahl gegen einen anlaufenden Borussia 0-0 halten kann, das glaube ich, das hat jeder Spieler noch bis zum 34. Spieltag, trägt er noch mit sich rum. Im Positiven. Das zieht die Mannschaft noch mehr zusammen. Ich finde es geil. Also 2 Punkte nehme ich nach den 3 Spieltagen.
Wir hatten ja alle eine Niederlage getippt am Samstag. Ja. Worüber wir auch nochmal ein Stück weit reden müssen. Michael, vielleicht war es, ich will nicht sagen Glücksfall, aber war es dem Spiel vom SC vielleicht zuträglich, auf diese Art und Weise mit 10 gegen 11 einfach selber nichts beitragen zu können, zu müssen? Weil die spielerische Note ist ja schon immer noch das Thema, dieses Überraschungsmoment, das im SC dies, auch diese Saison bisher, wir hatten es ja in der letzten Sendung gesprochen, in der Vorbereitung kräftig abging und es hat sich ja nun jetzt noch nichts Grundlegendes geändert. Nennen wir es mal so.
Also ja und nein. Also ich glaube, dass das, ich habe tatsächlich einen ähnlichen Gedanken gehabt, dass das vielleicht gar nicht so ausgegangen wäre, wenn wir 11 gegen 11 gespielt hätten, weil dann einfach Dortmund mehr Räume gehabt hätte. Also ich fand, bei aller Liebe jetzt, werden alle Dortmunder wieder schreien, ich fand, man hat auch gesehen, dass dem BVB da auch teilweise einfach nichts eingefallen ist. Also wenn du dich hinten reinstellst, ist es anscheinend nicht die verkehrteste Taktik. Und man hat bei unserem Spiel in Leipzig gesehen, was passieren kann, wenn wir mitspielen. Das kann super funktionieren für 50 Minuten. Und dann sind die Räume mal kurz da und dann ist schon wieder vorbei. Also das ist eben gegen, es gibt ein paar Mannschaften, gegen die ist es tödlich, wenn man Platz hat. Und das war jetzt ein absoluter Sonderfall. Also die hätten ja nicht so gespielt mit 11 Mann. Die hätten, man hat ja gesehen, 7. Minute Chance gleich von Kleindienst. Also sie haben ja mitgespielt am Anfang. Das hätte aber auf kurz oder lang, auf 90 Minuten, dann vielleicht tatsächlich anders ausgehen können. Aber das taktisch einzuordnen als Mittel, weil noch Offensivüberraschungen fehlen, würde ich jetzt nicht gehen. Also
nein, nicht als Mittel. Also der SC wird schon zu 11 auflaufen.
Nee, aber auch jetzt nicht als, also dass es das ein Vorteil war, würde ich jetzt nicht sagen. Vor allem, weil ja jetzt tatsächlich alle da sind. Also bis zum Platzverweis hat er mich ja auch eigentlich überzeugt. Und über den Platzverweis selber, ja, über dass es einer war, finde ich, braucht man leider nicht diskutieren, aber über die Art und Weise kann man durchaus nochmal 3-4 Stunden diskutieren. Klar, aber das ist jetzt halt auch die absolute Ausnahme, dass jemand im ersten Spiel dann halt gleich noch eine halbe Stunde runter muss. Das ist halt dumm gelaufen, aber bis dahin fand ich das schon auch sehr gut. Also da gab es ein paar Pässe, wo ich gesagt habe, okay, cool, das ist genau das, was gefehlt hat. Und ich finde auch die Verpflichtung von Kent super, der für ein Jahr geliehen wird, vielleicht genau für die Zeit, die man Kapustka noch geben will. Also das funktioniert schon alles jetzt ganz gut, finde ich, taktisch. Und wenn man jetzt noch gesehen hat, okay, wenn alles schief läuft, dann können wir uns auch mal hinten reinstellen. Ups, das können wir ja auch. Also das bin ich bei Hans-Peter. Das kann nur ein Vorteil sein, wenn die Jungs das wissen, dass das funktioniert.
Philipp, eins muss man, würde ich allerdings gerne noch mal wissen, wie ist das denn im Stadion, wenn du in der 94. Minute da stehst, der Schiri zeigt Eckball und auf einmal greift er sich an das Headset und bleibt dann eine Minute stehen und du weißt nicht, was los ist. So, ich finde, also mir verändert zum einen den Charakter des Spiels zu sehr. Ich höre zwar immer Gerechtigkeit, aber ich denke, wir reden über Fußball, nicht über eine Bundestagswahl. Und zum anderen finde ich es extrem, wie soll ich sagen, es nimmt dem Spiel unglaublich viel von seinem Charakter weg. Und es ist nervig, anstrengend. Also ich dann vorm Fernseher bin mal verzweifelt, weil wie war es denn im Stadion?
Ja, es ist unangenehm, vor allem weil man ja wirklich gar nicht einschätzen kann, warum das jetzt passiert. Also jetzt zum Beispiel bei dem Tor vom Kleindienst gegen Frankfurt war das noch schlimmer. Weil man freut sich, man jubelt, man denkt, geil, genau so muss es laufen. Und dann auf einmal siehst du nur den Schiedsrichter, wie er in deine Richtung läuft, also Richtung Nordtribüne läuft, wo das Tor gefallen ist, den Ball nimmt und so eine komische Geste macht und auf einmal Abseits anzeigt. Und du denkst, ja, wow, ja, okay. Also bei der Aktion war es halt wirklich so gegen Dortmund in der letzten Minute, wo jeder dachte, oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Und es ist wirklich unangenehm, weil man halt wirklich nochmal gar nicht einschätzen kann. Ich weiß nicht, wie es im Fernseher ist. Ich habe ja jedes Spiel im Stadion gesehen, ob das da nochmal dann die Wiederholung gezeigt wird. Und dann kann man ja relativ selber einschätzen, okay, da könnte jetzt was, also es ist berechtigt oder nicht. Und im Stadion halt gar nicht. Zum Beispiel bei der Aktion von Rave, da stand ich im ersten Moment da und dachte, wow, gelb finde ich hart, weil ich dachte, er hätte nur so ein bisschen oben umgecheckt. Und dann auf einmal läuft er da raus und du denkst, du weißt, dass da dann genau was kommt. Also da hat man schon gesehen, der guckt dann eine Sekunde drauf und dann wusste er, okay, entweder schickt er ihn jetzt runter oder er nimmt sogar die gelbe Karte zurück. Weil wenn es möglich gewesen ist, weiß ich nicht. Ja, es ist wirklich unangenehm, es verändert den Charakter vom Spiel, das ist wirklich so. Auf der anderen Seite sage ich, ja, es ist fairer und was mir oft zu kurz kommt in der Diskussion ist, vielleicht wird den Spielern irgendwann bewusst, dass sie auch fairer spielen müssen, weil es ja rauskommt, wenn sie es unfair machen. Jetzt wobei, zum Beispiel Papadopoulos gegen Köln. Dass solche Aktionen halt sofort rauskommen.
Darf ich da kurz reingrätschen? Weil das würde nämlich ja voraussetzen, dass alles, wenn du sagst, es kommt ja dann eh raus, wäre ja die Voraussetzung, dass alles rauskommt. Das war aber gerade jetzt in dem Spiel, fand ich ein Musterbeispiel, wie es nicht funktioniert. Also mein Eindruck war ganz klar, dass der Schiedsrichter durch den Videoschiedsrichter extrem verunsichert wurde und dann mehrere Entscheidungen einfach, die ich nicht mehr nachvollziehen konnte, gefallen sind, wo ich dann dachte, okay, der ist echt nervös jetzt. Also er hat auch Kicker die Note 5 bekommen, Er hat mehrere Ecken, mehrere Einwürfe waren in die falsche Richtung. Es gab einen Freistoß, der nicht gegeben wurde nach einem Foul an Terrazzino. Und es gab einfach in jede Richtung, finde ich, einen Elfmeter, der nicht gegeben wurde. Und da setze ich jetzt die Vereinsbrille auch mal ab. Also die Szene in der 94. Minute mit Stenzel, das ist für mich leider ein Elfmeter. Also wenn der Gegenspieler blutend am Boden liegt und der Ellbogen war im Gesicht und es war eine Bewegung des Arms leider zu erkennen. Und ich hatte dann das Gefühl, dass irgendjemand gesagt hat, nee, das können wir jetzt nicht machen. Die flippen alle aus. Weil du hattest, wenn du es im Fernsehen gesehen hast und den Schiedsrichter in der Nahaufnahme hattest mit der Hand am Ohr, die jetzt schon bekannte Geste, ich hatte das Gefühl, der hört nur zu, der redet nicht, der reagiert nicht, der wird gerade zugetextet und dann macht er was. Also es war kein Schiedsrichterassistent, Videoschiedsrichterassistent, sondern in dem Spiel hatte ich den Eindruck, das war ein Schiedsrichter-Supervisor, der eine Entscheidung revidiert hat und dann wurde es total fahrig und total verrückt. Und ja, das ist, finde ich, das Schlimme, wenn man sagt, ja, es ist ja dann gerechter im Lauf und es kommt ja alles, aber man hat, finde ich, in dem Spiel sehr gut gesehen, dass eben nicht alles rauskommt. Und dann fand ich das auch ein bisschen lahm, die Stellungnahme dann, ja, das in der Nachspielzeit, das muss man denen dann auch zugestehen, wenn sie dann da einen Fehler machen, weil die müssen ja aus 21 Kameras das richtige Bild raussuchen. Da kann ich halt als Cutter sagen, das ist meine Aufgabe als Sportcutter, das ist jetzt nicht total schlimm und schrecklich, das ist das tägliche Brot und das ist die verdammte Aufgabe, das zu machen. Und dann dauert das halt eine Minute länger und dann wird die Entscheidung eben getroffen. Aber ich hatte eher das Gefühl, dass die Kommunikation sehr einseitig war, nämlich aus Köln. Und ich hatte das Gefühl, dass ganz am Ende dann eher gesagt wurde, nee, das können wir jetzt echt nicht machen. Also das, klar, das völlig subjektiv jetzt, aber ich fand, das Spiel war einfach ein Beispiel dafür, wie das nicht funktioniert. Das war keine zweiseitige Kommunikation aus meiner Sicht.
Ja, also ich habe mich auch übrigens sehr gewundert, die Szene mit Söhnschü. Da dachte ich auch, also der hält jetzt schon ein bisschen sehr viel, um das als normal durchgehen zu lassen. Und das mit Stenzel kam leider in keiner Zusammenfassung, die ich gesehen habe, die Szene. Kann ich nicht beurteilen, aber ich vertraue euch einfach mal. Es haben mehrere Leute gesagt, dann kannst du eigentlich Elfmeter geben. Und dann finde ich es wirklich komisch. Also, weil dafür ist es ja da. Vielleicht haben es diese Schiedsrichter, die da waren, diese fünf, sage ich mal, einfach schlecht gemacht. Ich weiß nicht, war das einer der ersten Bundesligaspiele von dem Herrn? Ich weiß gar nicht
mehr. Benjamin Cortus, nein. Günther Perl war übrigens der Videoschiedsrichter.
So wirkte das. Also es wirkte wirklich, der war verunsichert ohne Ende.
Ja, aber genau das ist das Thema, wo das sozusagen hinführt. Entschuldigung, dass ich da ins Wort falle, aber das ist ja genau der Punkt. Und ich glaube, der muss sich noch viel, viel mehr einspielen als die Frage, was ist die Technik? Wie gehe ich damit um, sondern wie halte ich als Schiedsrichter das Selbstbewusstsein nach außen hoch und die Rolle hoch, dass ich der bin, der ein Spiel entscheidet und nicht der vor der Kammer, also der sozusagen in Köln sitzt, in dem Situation Room. Simples Beispiel, Linienrichter haben die Anweisung bekommen, in Zukunft weniger Abseits zu winken, damit sozusagen eine Torchance nicht schon erstickt ist, bevor es überhaupt dazu kommt, weil nach dem Motto, wenn die Torchance dann entsteht, kann man ja auf dem Videobeweis immer noch hinterher entscheiden, ob es Abseits war oder nicht. Ich finde, das nimmt den Charakter des Schiedsrichters es gibt dem Schiedsrichter, dem Linienrichter eine komplett neue Rolle, weil sie ein Stück weit auch Vorarbeit leisten für ihre Entscheidung und im Hinterkopf haben, da ist ja noch einer, der nochmal anders drüber schaut.
Und ja, und das ist ja tatsächlich auch dann schlechter als vorher.
Klar, weil am Samstag war es deutlich schlechter.
Nee, auch die konkrete, wenn das stimmt, diese Ansage, die du sagst mit den Linienrichtern, dann heißt es ja auch gleichzeitig so, ja, es ist nicht so wild, wir machen das schon so. Dann heißt es aber ja gleichzeitig eigentlich, wenn man das runterbricht, dass einer weniger drauf schaut, weil der eben nicht mehr so genau hinguckt, zwangsläufig.
Praktisch, der Schiedsrichter ist nur noch, die Schiedsrichter sind nur noch Marionetten von dem, was in Köln passiert.
Der Witz ist daran, dass das explizit gesagt wurde. Ich war ja in einer dieser Schulungen, dass das eben nicht der Fall ist, dass dieser VAI einfach der Schiedsrichter, Assistent des Schiedsrichters auf dem Platz ist. Ein zusätzliches Paar Ohren, ein zusätzliches Paar Augen vor allem auch. Und dass man hin und her kommuniziert. Und wenn der Schiedsrichter auf dem Platz sich unsicher ist, dann kann er fragen. Und das sollte eigentlich laut Helmut Krug die Regel sein. Und die Ausnahme ist, oh, der hat wirklich was übersehen, wir schalten uns da ein. Und ich hatte bei dem konkreten Spiel jetzt am Samstag das Gefühl, dass die Kommunikation immer aus der Zentrale kam und nie vom Platz nachgefragt wurde, ja, wie war das, ist alles okay, wie läuft das? Was man vielleicht wissen muss, der Videoschiedsrichter sitzt in einem Raum und schaut sich das komplette Spiel an, der schaut alle Szenen an. Also es ist nicht so, dass es ein Signal gibt, oh, da müssen wir jetzt nochmal hingucken. Die schauen alles an. Also die sind immer auf der Höhe und gucken, analysieren alles. Die gucken 90 Minuten nur Zeitlupen von jeder Szene, die ist.
Es sind ja mehrere,
und,
ne?
Und da muss man sich auch einfach pro vielleicht, Spiel das einer. Muss ich, ja, pro Spiel
ja, einer. Ja, aber da muss man ja sich, mehrere Menschen im Raum, oder?
Ja, aber es gibt einen Schiedsrichter pro Spiel, der die Macht quasi hat und es wird einen Oberschiedsrichter geben, der dort noch ist für alle Spiele. Die können natürlich Rücksprache halten, aber im Normalfall ist es so, du hast ein Spiel und konzentrierst dich auf das Spiel, weil du auch da echt gut zu tun hast eigentlich. Aber ich finde es halt witzig, weil man hat ja manchmal früher im Sinne von bis zu Beginn dieser Saison das Gefühl gehabt, okay, das Gespann, das funktioniert ganz gut und das funktioniert nicht so gut. Und dass das jetzt anscheinend immer noch so ist und nur halt noch einer mehr dabei ist vielleicht. Also ich bin bis zum Anpfiff des Spiels am Samstag war ich eigentlich ein großer Fan von dieser Geschichte und ich habe jetzt am Samstag das Spiel, ich war echt geladen danach, weil ich fand das einfach nicht gut. Also die komplette Performance und da muss man dann auch nicht diskutieren, ob irgendwelche Hilfslinien im Bild zu sehen sind oder nicht, darum geht's gar nicht. Also die Kommunikation muss stimmen zwischen den beiden und die Kommunikation zwischen der DFL, den Leuten, die das machen, und den Fans muss aber auch stimmen. Also ich finde, es wurde sehr wenig erklärt und da fehlt einfach was. Also das schaukelt sich jetzt so auf und alle finden es kacke, aber ich kann ja, erzählt euch wahrscheinlich nichts Neues, das wird sich durchsetzen und dann haben wir das und es wird so bleiben. Und deswegen wäre es cool, wenn man das ein bisschen besser verkauft auch.
Wer fragt, ob Hans-Peter noch da ist, den hört er gleich nach der Pause. Hier beim Füchsle-Talk auf meinsportradio.de. Bis gleich.
Zwei Teams, drei Tage, eine Tradition. Der Davis Cup auf meinsportradio.de. Andreas Thies und Philipp Joubert hängen am Ball.
Was für ein wichtiger Aufschlag.
Und kommentieren live aus Lissabon, wenn sich Deutschland gegen Portugal stellt. Mach mit, poste deine Meinung unter dem Hashtag MSRDC und werde Teil des Davis Cup. 15. bis 17. September, Freitag und Sonntag ab 12 Uhr und Samstag ab 15.30 Uhr. Vom ersten bis zum letzten Ballwechsel live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter.
Wie vor der Pause angekündigt, Hans-Peter brennt ganz arg. Komm, Feuer frei.
Ja, also meine Meinung dazu, ich beobachte es jetzt ja schon eine Weile. Ich bin, was das angeht, als NFL, ich schaue, glaube ich, meine 20. Saison NFL, habe selber Football gespielt, bin dieses Prozedere mit den Videobeweisen etc. ja schon lange gewohnt. Für mich ist das, was da stattfindet, einfach für alle Seiten ein Gesichtsverlust für den Fußball. American Football ist es normal. Fußball sollte nicht so stattfinden, wie das gerade in der Testphase passiert. Die gesamte Bundesliga, Schiedsrichter, Schiedsrichterassistenten, Videoassistenten, DFL, DFB-Mitarbeiter, die sollten alle zusammen, Vereinsmitglieder, die mit diesem ganzen System zu tun haben, einen halben Monat lang in der Sommerpause zur NFL nach New York ins Headquarter mit den Headrefs und wie das alles funktioniert, einen halben Monat lang Intensivpraktikum machen und dann wieder zurückgehen und dann ihre Arbeit richtig machen. Wie kommuniziere ich mit dem Schiedsrichter? Wie kommuniziert der mit der Videozentrale? Wie kommuniziere ich mit dem Publikum im Stadion? Wie kommuniziere ich mit den Vereinsoffiziellen im Stadion an der Seitenlinie? Wie kommuniziere ich ins Fernsehen? Wie kommuniziere ich in alle Richtungen hin richtig? Und da sollte der Schiedsrichter derjenige sein, der über alles kontrolliert, aber auch alle informieren kann. Der Schiedsrichter kann im Stadion niemanden, weil er kein Mikro hat, informieren. So, das und das ist jetzt gerade, das und das passiert gerade. Der kann nicht mit Köln richtig kommunizieren, weil die sagen ihm, was zu tun ist, wie ihr es auch gesagt habt. Völliger Fehler, völliger Schwachsinn. Die sollten ihm sagen, wir haben uns das angeschaut, so sieht es aus. Und dann teilt er das denen mit, aber auch, er sollte dann auch mitreden und auch die Souveränität haben, das sich erklären zu lassen, weil das hat man da in dem Fall gesehen, dass es nicht so ist.
Und aber allgemein ist es ja möglich. Das wurde nur jetzt eben nicht gemacht. Ne?
Ja, also, natürlich.
Die können schon miteinander reden, sie haben es halt nicht getan.
Ja, ja, genau. Aber das ist das. Also als Vergleich, ein NFL-Whitehead, also der Hauptschiedsrichter auf dem Feld, den siehst du niemals so lapperig und so unsicher da rumstehen, sondern der hat eine Körpersprache, die zeigt, ich habe das Ganze hier im Griff, ich entscheide alles, ich bin da. Und die an die die anderen Refs, die diese Flaggen und alles werfen im Football, sorry, wenn es jetzt weg vom Fußball geht, die werfen auch eine Strafe, die sehen eine Strafe, die weisen darauf hin. Das ist der Linienrichter, der hebt die Fahne, der soll auch das Abseits sehen und abpfeifen. Ist zwar doof, wenn das Tor dann, ja, oder die Torchance dann nicht stattfindet, aber dann hat man auch das Publikum nicht verärgert, das im Stadion dann ein Tor bejubelt, sondern dann hat man gleich gezeigt, Abseits, fertig, dann gibt's kein Torjubel und der wird wieder zurückgepfiffen. Das ganze System, wie das gerade stattfindet, ist eine Testphase, die so im offenen Spielbetrieb direkt lachend in die Kreissäge reingeht. Also das ist für mich als American Football Fan ein Fiasko. Da kann ich die Bundesliga, kann ich mein Sky-Abo alles abstellen und schaue einfach nur noch die NFL und lass den Fußball links liegen, weil das kenne ich alles in einem gut sortierten, ordentlichen System. Da funktioniert das alles. Da schaut mittlerweile auch die NFL einen Schiedsrichter mit seinem ganzen Videotechniker-Set ein Spiel an und jeder Score, alles wird reviewed und angeschaut und überprüft. Da ist das System, da ist man das gewohnt, da schauen wir alle Werbung, während dann was angeguckt wird, schön und gut. Das ist American Football, aber Fußball sollte nicht in die Richtung laufen. Und so wie es jetzt gerade ist, das ist ein Humbug. Das habe ich dazu zu sagen. Also mir brennt es zurzeit ganz arg, das alles anzugucken.
Wir werden ja, aber, heute ja, mal, es geht übrigens auch noch schlechter. Also in Italien läuft es noch schlechter. Ich habe zwei, drei Serien.
Seid mal nicht böse, aber wir haben noch 10 Minuten und ich würde zumindest gerne noch mal kurz über die Neuzugänge reden. Ich würde das ja, Thema okay. jetzt an der Stelle beenden wollen, weil das ist dann auch nicht mehr unser Thema. Der SC hat noch mal kräftig nachgelegt, in aller Kürze. Wir haben Joris Rawe, wir haben Robin Koch, wir haben Marco Terrazino und wir haben aus Liverpool in letzter Minute, wenn er wechselt, dann wechselt er nur nach Hannover 96, Grüße an Horst Held, Kent bekommen.
Clark Kent,
kannst du zu dem was sagen?
Also ich habe gelesen, dass viele Liverpooler sich ärgern, dass er nicht geblieben ist. Also die hätten ihn gerne als dritten oder vierten Linksaußen behalten und die freuen sich jetzt schon, dass er wieder zurückkommt, auch weil sie sagen, ja, krasse Jugendarbeit. Also wir sind da tatsächlich, wir sind da auf dem Schirm, ja. Ja, 1 Million mindestens, soweit ich das verstanden habe. Und wenn ich das richtig gelesen habe, hat er einen Vertrag, oder haben die beiden Vereine einen Deal, je weniger er spielt, desto teurer wird's.
Ja, das macht man mittlerweile. So hat der SC wohl auch schon bei Ausleihen gehabt, dass du sozusagen spielst. Oder hat auch Gladbach momentan bei einem Spieler so gemacht.
Ja, ist clever. Also dann hast du ja als abgebender Verein ja mehr von. Und als aufnehmender Verein auch, weil wenn er viel spielt, dann
ja, hast du mehr
von. Dann bringt er ja Leistung und der kostet weniger. Das ist ja. Ja. Muss einfach nur funktionieren, dann passt das alles schon.
Ja, also ich muss ja gestehen, ich habe ja nicht mehr mit gerechnet am letzten Tag, dass noch was passiert und war mit Rawe, Koch, Terrazino so eher mäßig begeistert. Aber jetzt liest sich das dann doch noch mit Clark Kent. Ich denke dabei immer an ja. Superman irgendwie.
Ja, der ist ja klar. Das war ja der Gag. Er heißt Ryan.
Er heißt der Ryan.
Och Mann. Falscher Fuß.
Ja, Entschuldigung.
Gibt es da einen Videobeweis für? Mit Ryan Kent, finde ich, hat man dann doch nochmal kräftig reingefasst. Zum einen die Geldschatulle, aber auch zum anderen dann schon nochmal gezeigt, dass man handlungsfähig ist, wo es dann doch schon ein paar, ja, ich will nicht sagen Zweifler gab, aber so ein paar Rufe gab. Hans-Peter dann doch zufrieden, wenn man sich jetzt den Transfers über den Sommer anschaut?
Also ich finde, für das, was wir in der letzten Sendung thematisiert haben, wie es da stand der letzten Sendung war und jetzt, absolut super toll. Da wurde nochmal gearbeitet mit Terracino, hat man jetzt auch am Samstag gesehen, hat man jemand geholt, der da nicht viel Zeit braucht. Und auch die anderen Ergänzungen, Ravet, das, was jetzt am Samstag passiert ist, lassen wir mal aus. Es soll nicht der einzelne Eindruck zählen, sondern das, was er insgesamt leistet. Ja, haben sie ganz gut gearbeitet und nachgeholt, was wir das letzte Mal bemängelt haben. Ich glaube, man hört uns zu.
Wir werden gehört. Wir haben genau gesagt, was gebraucht wird und genau das kam. Großartig.
Ja. Sogar der Innenverteidiger, den wir gefordert haben.
Ja, Robin Koch vom FCK. Für viel, viel Geld. Die Lauterer können es gut gebrauchen an der Stelle. Wir können Innenverteidiger gut gebrauchen. Er trägt aber die Frisur nicht so wie sein Vater. Das ist ein entscheidender Faktor an der Stelle, muss man sagen. Das ist
eine Enttäuschung.
Ja, das ist Ich komme jetzt über dieses Klar Kent nicht weg, Michael. Da hast du mich jetzt echt was reingebracht.
Ja, es tut mir echt leid. Er hat auch nur nicht gespielt am Samstag, weil wir keine Telefonzelle hatten zum Umziehen.
Ich werd ihn jetzt nur noch so nennen.
Ja, ich ja auch. Das ist super, das machen wir einfach.
Wir haben ja noch unseren polnischen Nationalspieler auf der Ersatzbank, Bartosz Kapuzka. Michael, kann das sein, dass der nach der Sperre von Joris Rawedis geben wird? Es sind 4 Spiele Sperre gefordert vom DFB-Kontrollausschuss. Das lassen wir jetzt mal unkommentiert bitte stehen. Dass wir den am Sonntag von Anfang an sehen in Leverkusen. Weil man braucht ja Leute, die kicken können, vielleicht auch mal.
Also wir haben ihn im Pokal gesehen, da wurde er eingewechselt und hat, glaube ich, 25 Minuten oder so gespielt. Und da waren schon gute Anlagen da, aber er hat auch echt gepumpt. Und das ist jetzt noch nicht so lange her. Also ich weiß nicht, ob er mittlerweile so viel draufgepackt hat, fitnessmäßig, dass er von Anfang an gebracht werden würde, aber durchaus eine Option. Und ich glaube, dass diese Kent-Leihe auch tatsächlich ein Zeichen für ihn ist, weil soweit ich informiert bin, ist das ganz klar ohne Kaufoption. Und das wäre für mich dann ein Zeichen zu sagen, ja, okay, du hast jetzt ein Jahr Ruhe, richtig fit zu werden, spiel dich rein über die zweite Mannschaft, wir geben dir Zeit, was Streicher gesagt hat vor 2 Wochen.
Kurze Nachfrage, aber Kapuzka ist auch nur für ein Jahr geliehen.
Ja, aber mit Kaufoption.
Mit Kaufoption, ja.
Und das finde ich durchaus realistischer, den zu halten.
Das heißt, dass wir Clark am Sonntag eher sehen als Bartosz.
Vermutlich, ja. Der kann ja links wie rechts. Wusste ich auch nicht. Ich habe gedacht, das ist ein klarer Linksaußen, aber ich habe im Liverpool-Forum gelesen, er ist rechts und linksaußen, hat er schon gespielt und kann oder auch Standards. Das ist ja auch für uns nicht so.
Wir werden ihn jetzt mal zu Tode menschen die nächsten
Wochen. Ja, bitte.
In der Hoffnung, please come to the Füchsle Talk, you know, the famous podcast of the great SC Freiburg. You get a wonderful cuckoo clock. Okay, Titanic-Anleihen zum IOC kommen hier nicht so gut. Terracino, bisher für mich die Überraschung der Saison, Hans-Peter. Positiv.
Ja, absolut. Er bringt genau das, was man sich erhofft und versprochen hat von seiner Verpflichtung. Hat nicht lange gebraucht, ist so vor dem System, erkennt alles. Eigentlich, ja, als wäre er nie weg gewesen oder halt, als hätte er da weitergemacht, wo er aufgehört hat. Nur ein bisschen besser. Weil das lief super mit ihm. Man hat auch nicht das Gefühl gehabt, dass da irgendwas noch ist. Wie ich jetzt vorhin gesagt habe, er pustet auch dann nur, wenn er dann mal in Unterzahl 60 Minuten mitspielen muss und dann ausgewechselt wird oder ein bisschen früher. Ja, das ist super. Solide Verpflichtung.
Erstaunlich, dass immer wieder Spieler nach Freiburg kommen, die sich erstmal körperlich auf den Stand bringen müssen, um das Spiel vom SC annehmen zu können, Philipp.
Es ist wirklich, es hat mich sehr überrascht. Also die Pressekonferenz, die Streich, da hat er bestimmt 10 Minuten über Kapuzka geredet. Die Engländer müssen mit ihren Spielern umgehen, die nicht in der Startelf spielen. Das muss wohl unter aller Sau sein. Also es ist wirklich, wirklich krass. Und umso besser, dass so Spieler oder Terracino zu bekommen war. Und auch Rawe scheint voll im Saft zu sein, sonst hätte er am Samstag nicht in der Startelf gestanden. Und deswegen ganz wichtig, bin mal gespannt, wie das weitergeht. Also ich bin zufrieden, auch mit dem Innenverteidiger. Ich habe mich da auf die eine oder andere Diskussion eingelassen. Viele haben gesagt, ja, der ist viel zu teuer. was ich über von ihm gesehen habe und über ihn gehört habe, über Robin Koch, hat mich schwer begeistert. Und da sind 3,5 Millionen fast noch wenig in der heutigen Zeit für ein SC viel, aber wenig in der heutigen Zeit. Und ich bin schwer begeistert, deutlich begeisterter als letztes Jahr um die Zeitpunkt Niedermeyer.
Was wir natürlich noch erwähnen wollen bei Neuzugängen und dann auch mehr oder minder das Thema abzuschließen. Philipp Lienhardt am Samstag 100% der Zweikämpfe gewonnen. Großartig. Das kommt davon, wenn man einen Spieler von Real Madrid kauft. Der SC holt sich jetzt die Spieler bei Liverpool, Leicester und bei Real Madrid. Irgendwie großartige Szene.
Ja, Leute, der Lienhardt ist auch die einzige Konstante, finde ich, in der Leistung her bisher. In der ganzen Mannschaft, der konstant gute Leistung bringt in jedem Spiel, finde
ich. Wir müssen jetzt aber leider, es war heute eine sehr fliegende Sendung. Time flies when you're having fun, fällt mir dazu dann ein. Wir hätten, glaube ich, heute noch 3 Stunden Podcast machen können, aber sind leider schon fast am Ende. Aber natürlich werden wir auch die Tradition der letzten Sendung hier fortführen. Bis zur nächsten Aufnahme stehen die Spiele an in Leverkusen, daheim gegen Hannover, bei Werder Bremen und daheim gegen Hoffenheim. Michael, deine Tipps bitte.
Ohne Ergebnisse,
Sieg, aber ganz... unentschieden, Niederlage.
Nee, 6 Punkte.
Und wo?
Das weiß ich jetzt noch nicht. Ich hoffe am Sonntag. Und es ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil wenn es Sonntag in die Hose geht, ist man schon so unter Druck gegen Hannover. Ne? Deswegen sage ich einfach 6 Punkte und alles cool.
Philipp?
Ja, ich hoffe in Leverkusen auf einen Punkt. Ich glaube, ein Punkt ist realistisch. Dann muss man eigentlich gegen Hannover gewinnen. In Bremen, die sind jetzt auch nicht so gut, also da kannst du auch einen Punkt mitnehmen und gegen Hoffenheim. Die kommen dann, glaube ich, aus der Europa League und ja, wir haben ja unsere eigenen Balljungen am Start und dann kann man da auch mal gewinnen an einem guten Tag.
Hans-Peter.
Leverkusen, tippe ich auf ein Unentschieden. Hannover, hoffe ich einen Sieg. Bremen, Auswärtssieg und gegen Hoffenheim verlieren wir.
Das wären ja stolze 7 Punkte. Bei Michael waren es 6, bei Philipp waren es 3, irgendwie auch so 7, 8. Ich tippe auf den Sieg in Leverkusen. Ich glaube, wir verschärfen am Sonntag die Probleme von Leverkusen ganz gewaltig.
Dann ist es vorbei mit der Leverkusener Herrlichkeit.
Ich habe das bei einem, das gibt ja bei diesen Kicktipps immer die Frage, welcher Trainer als erstes gehen muss. Und ich habe tatsächlich in einem von den 2 Runden, wo ich teilnehme, auf Heiko Herrlich getippt. Wobei ich die Frage immer ziemlich abartig finde, dieses Berauschen dran, dass jemand arbeitslos wird. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube an Sieg gegen Hannover, weil gegen Hannover gewinnen wir eigentlich immer daheim, außer es schneit und Cissé macht ein Eigentor. In Bremen wird es diesmal nichts zu holen geben und gegen Hoffenheim gibt es 1 Punkt. Also bin ich auch bei 7. Insofern sind wir alle gut im Mittelmaß. Das war heute der etwas andere Füchsle Talk, der doch sehr, sehr videobeweislastig war. Aber ich glaube, das ist ein Thema, was momentan jeden umtreibt. Und wenn ein Verein doppelt so davon betroffen ist, vor allem mit dem am Samstag und mit dem, was danach lief, dann sollte es auch den entsprechenden Raum kriegen. Wir verstehen uns ja hier als ein Fan-Podcast und dann muss das auch so sein. Vielen Dank, Hans-Peter.
Danke auch, schön war's.
Das nächste Mal wieder mit mehr Wortanteilen versprochen. Danke, Philipp.
Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht.
Danke, Michael.
Ja, wir danken dir.
Und ich bin Sven und ihr hörtet den Füchsle Talk hier auf meinsportradio.de. Bis zum nächsten Monat.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich.
Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.